2 um 8. Der Radio 1 und Freitagssalon. Mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Freitagssalon aus dem Berliner Ensemble. Wir freuen uns über jeden, der hier ist. Und mein Rat an Sie alle, gehen Sie raus, solange Sie noch können. Niemand weiß, was als nächstes passiert. Und wir begrüßen eben auch alle daheim an den Endgeräten. Machen Sie es sich dort schon mal gemütlich. Da werden Sie vielleicht demnächst eine ganze Zeit lang auch bleiben. Am Wochenende gab es in vielen Städten wieder Demonstrationen, zum Beispiel in Hamburg. 11.500 Menschen liefen durch die Stadt und protestierten gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Also ich war da selber nicht dabei, ich habe das nur im Fernsehen gesehen. Und da wurden so Plakate hochgehalten. Ja, ich lese Ihnen das mal vor, was ich im NDR-Bericht gesehen habe. Wir lassen uns nicht spalten. Frieden, Freiheit, Demokratie, Pflege im Norden, wir brechen das Schweigen, auf zur Natur und Grundrechten, erkranken an Corona trotz Impfung. Der Sprecher der Hamburger Polizei sagte, er rechne mit einer friedlichen Demonstration, ja, die meisten Teilnehmer zähle er dem bürgerlichen Spektrum zu. Es seien allerdings auch ein paar Rechte darunter. Das fand ich interessant. Ich wusste nicht, dass da ein Widerspruch besteht, aber sei es drum. Ich bin jetzt nun nicht ganz sicher, ob ich die Aussagen auf diesen Plakaten alle für so irre sinnvoll halte. Trotzdem finde ich es aber bemerkenswert, dass Leute, die solche Plakate hochhalten und auf solchen Demonstrationen mitlaufen, von den meisten Medien, also jedenfalls die ich rezipiere, mit einem großen Maß an Distanz, also um es mal vorsichtig zu formulieren, beobachtet werden. Das ist zwar nicht das Thema unseres Abends, aber über diesen Winkel würde ich gerne in das Thema einsteigen. Und zwar ist heute zu Gast Natascha Strobel. Hallo.
Hallo.
Natascha Strobel, Sie kommen, wie man gleich hören wird, aus Österreich. Sie sind Politikwissenschaftlerin und haben sich in den vergangenen Jahren einen Ruf als Expertin für Rechtsextremismus und neue Rechte erworben. Und Sie haben vor kurzem ein Buch herausgebracht, ein langen Essay, das kann man, glaube ich, so nennen. Der heißt Radikalisierter Konservatismus und es geht darin, wie der Titel nahelegt, um die Radikalisierungstendenzen im politischen Konservatismus unserer Zeit, die tatsächlichen oder die vermeintlichen. Darüber reden wir. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich sehr, in Berlin zu sein.
Nochmal kurz zu den Demos, Frau Strobel. Wo ist da das Problem?
Erst einmal, mit Demos per se ist noch nicht das Problem. Das Problem passiert dann, wenn auf diesen Demonstrationen menschenverachtende Dinge gesagt, gefordert, gerufen werden und oder wenn diese Demonstrationen von Rechtsextremen oder Neonazis angeführt oder organisiert werden. Dann wird es ein Problem und dann ist es auch ganz unerheblich, wie sich die Leute selbst einschätzen, denn dann ist man Teil einer rechtsextremen Demonstration.
Also die jetzt in Hamburg, das war, glaube ich, eine der größten bisher. Wie gesagt, 11.000 Leute, sagt die Polizei, die Veranstalter sagen ein bisschen mehr, das ist ja immer so. Haben Sie das mitgekriegt? Haben Sie auch den Eindruck, das waren viele Nazis darunter?
Oder? Ich habe ein bisschen mitbekommen in Hamburg. Es gleicht sich ja, weil diese Demonstrationen alle ein bisschen nach demselben Prinzip arbeiten. Auch in Hamburg waren wieder Menschen unterwegs, die sich einen gelben Stern aufgepickt haben, wo ungeimpft drinnen steht, unverhohlen Anleihen genommen an der Geschichte, an den sogenannten Judensternen. Und das ist sicher keine Mehrheit, die das macht, aber die Akzeptanz dessen, dass das als in Ordnung betrachtet wird von den Organisatorinnen, von den Ordnerinnen, von den anderen Menschen. Wenn ich auf einer Demonstration bin und neben mir hat jemand einen Stern und da steht was auch immer drinnen und vergleicht sich mit Juden und Jüdinnen, dann gehe entweder ich von dieser Demonstration oder sage der Person, dass das nicht in Ordnung ist. Und das passiert augenscheinlich nicht auf diesen Demonstrationen.
Ich habe die undankbare Rolle, sozusagen hier den Advocatus Dingsabumsler zu machen, aber ich mache das jetzt einfach mal und erinnere Sie an alle möglichen Demonstrationen, wo Leute rumlaufen mit dem schwarzen Block und sagen Feuer und Flamme für den Staat und trotzdem geht es aber in Wahrheit gegen den IWF oder die G20 oder irgendwas so, wo ich sagen würde, Demonstrationen gegen den IWF und gegen internationales Ausbeutung des Kapitals sind unbedingt notwendig, da laufe ich mit, auch wenn da hinten Häuser oder Autos angezündet werden von Leuten, die gar nichts dafür können. Diesen Konflikt sozusagen zwischen Demonstranten, Demonstrationsanliegen und kleineren Gruppen, die da Piggybagging machen und solche Demonstrationen missbrauchen, das ist ja eigentlich Alltag im Demonstrationsgeschäft einer pluralen Demokratie. Warum wundern wir uns jetzt plötzlich so über dieses Phänomen? Das kennen wir doch im Grunde, oder?
Zwei Punkte. Das eine ist, ist es Piggybacking oder, ich kann es für Wien sagen, wo jetzt immer die größten Demonstrationen angemeldet worden sind, oder werden sie organisiert? Also in Wien ist einer der Hauptorganisatoren einfach ein bekannter Antisemit, der sich dort an der Spitze steht. In Wien laufen die Leute, das Fronttransparent ist von den Identitären und die Leute laufen zu 10.000 hinter einem Fronttransparent der Identitären nach. Also das ist ein bisschen mehr als, die sind halt auch dabei und man wusste es nicht. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, also gerade die linke Szene ist nicht bekannt dafür, nicht sehr heiß zu diskutieren intern und mit sehr viel für, wider. Man distanziert sich nicht. Man ficht das aus, halb öffentlich oder öffentlich, wer mit wem wie demonstrieren darf oder soll. Und das passiert ja nicht, weil in dieser Szene ist es ja doch jetzt schon sehr lange sehr, sehr einhellig.
Jetzt, wenn ich jetzt so Ihnen zuhöre, habe ich das Gefühl, und vielleicht das Publikum, was sich wundert, warum wir jetzt darüber reden, wir kommen dann gleich zu unserem Thema, nämlich dem radikalisierten Konservatismus. Wenn man Ihnen jetzt so zuhört, dann hat man das Gefühl, dass Ihre Kritik an diesen Demonstrationen irgendwie so ganz vernünftig ist, weil ich finde es ehrlich gesagt auch eklig, diese Judenstern-Missbrauch sozusagen, der da passiert, ist einfach widerlich und unappetitlich und auch vor allen Dingen strohdoof, ehrlich gesagt. Aber Sie haben in einem Videopodcast gesagt, sich auch mal beschäftigt, den ich mir angeguckt habe, mit diesen Demonstrationen und haben dann doch so auch so mit so einer gewissen ironischen, mit so einem gehörigen Maß an Spott, haben Sie dann gesagt, ja, man kann ja gar nicht gegen das Virus demonstrieren, sondern nur gegen die Maßnahmen zu seiner Bekämpfung. Da würde ich sagen, stimmt doch auch, ist doch auch richtig. Man kann doch auch gegen diese Maßnahmen demonstrieren, die ein Eingriff sind in unser aller Leben und wo es ja vielleicht verschiedene Haltungen, warum soll man dagegen nicht demonstrieren?
Kann man ja auch. In diesem Videopodcast ging es darum, dass diese Demonstrationen fälschlicherweise als Anti-Corona-Demos gelabelt werden, was sie ja nicht sind. Das sind ja keine Anti-Corona-Demos. Die Anti-Corona-Demos finden jeden Tag in den Krankenhäusern auf der ganzen Welt statt. Die Anti-Corona-Demos sind das, was die Ärzte, Ärztinnen und das Pflegepersonal macht. Und diese Menschen, ja, das ist nämlich eigentlich das Grundproblem. Also diese ganze widerliche Shoah-Verharmlosung, die da kommt, das hat man das Gefühl, in der rechten Szene können die gar nicht ohne. Aber die Grundfrage ist ja eigentlich, was wollen die denn eigentlich? Die wollen keine Masken, sie wollen kein Impfen, sie wollen keine Maßnahmen, sie wollen keinen Lockdown, ich will auch keinen Lockdown. Aber sie wollen nichts. Aber das heißt ja nicht, dass da nichts passiert, wenn man nichts will von all diesen Dingen. Und es ist eigentlich eine Demonstration dafür, das Virus einfach durchlaufen zu lassen und zu schauen, was passiert. Und dann haben wir eine Demonstration für Corona, denn das sind die besten Freunde und Freundinnen des Virus, wenn man nichts für die Bekämpfung machen will. Und da habe ich dann schon ein großes Problem, weil da scheint dann doch ein gehöriges Maß an Sozialdarwinismus durch und da kommen wir in Gefilde, wo es doch problematisch wird für eine Gesellschaft.
Wo man es problematisch finden kann für eine Gesellschaft, da würde ich Ihnen ja sogar zustimmen. Ich habe ein Problem mit der Art und Weise, wie die Debatte geführt wird. Komischerweise gar nicht so sehr mit den Inhalten, sondern mehr, wie über diese Inhalte gestritten wird. Ich habe gerade jetzt am Wochenende in der Süddeutschen Text von der von mir sehr bewunderten Caroline Ehmke gelesen über den Fanatismus der Corona-Leugner und über das Demokratie-Missverständnis, dass man immer mit allen über alles reden muss. Ja, ist ein Missverständnis. sagt Caroline Ehmke. Und ich habe dann gedacht, ich finde es irgendwie aber auch schwierig, wenn man immer anderen Leuten sagt, was sie unter Demokratie jeweils zu verstehen haben. Also meiner Meinung nach ist das Spektrum relativ breit und verändert sich immer zu. Es ist immer im Fluss, es ist nie fest und es muss sozusagen in der Gesellschaft verhandelt werden. Aber verhandelt und nicht dekretiert, oder?
Da stimme ich absolut zu. Also man sieht ja auch, dass Dinge, die vor 10 Jahren normal waren, es jetzt nicht mehr sind. Oder wie man gesprochen hat, also Demokratie ist absolut etwas, was jeden Tag neu ausverhandelt wird. Die Frage ist nur, mit wem verhandelt man es aus? Denn ich habe schon das Gefühl, dass man gerade jetzt immer unbedingt mit denen verhandeln will, die am lautesten schreien. Und dass immer gesagt wird, ja, aber die haben da jetzt, also die haben da jetzt ein berechtigtes quasi Gefühle, wo es ihnen schlecht geht und da müssen wir jetzt drüber reden. Aber es geht allen schlecht gerade, nur schreien nicht alle ganz, ganz laut. Und da ist doch immer, und das ist etwas, was wir jetzt schon sehr oft sehen in den letzten Jahren, dass man immer mit dem radikalsten und lautesten Teil unbedingt noch ein Einvernehmen herstellen will und auf der anderen Seite ganz, ganz viele Leute wegfallen, die auch eine Distanz mittlerweile haben zu der Gesellschaft, die auch ein Misstrauen entwickelt haben in den letzten 2 Jahren. Wie sollen sich denn die Leute in den Spitälern fühlen, die in den letzten 2 Jahren gearbeitet haben, gearbeitet haben, gearbeitet haben, weil sie müssen, weil wenn sie nicht arbeiten, dann ist es vorbei. Wie sollen sich denn die Leute fühlen, die vielleicht eine Autoimmunkrankheit haben, sich wochenlang selbst weggesperrt haben und jetzt darauf angewiesen sind, dass Leute sich impfen lassen, weil bei ihnen eine Impfung nicht anspricht. Über die wird ganz selten geredet, die sind ganz selten im gesellschaftlichen Blick und dann will man unbedingt noch mit denen verhandeln, die hinter identitären Transparenten hergehen, die kein Problem damit haben, wenn Leute sich Judensterne aufpicken. Da kann ich Caroline Ehmke schon verstehen, wenn sie das so schreibt.
Es ist ja ganz interessant, dass zumindest in der Bundesrepublik ein großer Teil der sogenannten Querdenkerbewegung gar nicht originär so einen Nazi-Hintergrund hat, sondern Anthroposophen sind, die aus medizinisch weltanschaulichen Gründen gegen das Impfen sind, weil sie glauben, Kinder müssen so Krankheiten durchmachen. Sie sagen, weil Rudolf Steiner, ich bin da jetzt ehrlich gesagt nicht so firm, aber und die sind sozusagen als Nazis ja bisher gar nicht so in Erscheinung getreten, jedenfalls nicht in Baden-Württemberg, sondern wählen eigentlich alle eher die Grünen. Auch das ist doch irgendwie, zeigt doch, dass das schon ein bisschen schwieriger ist, oder? Finden Sie, oder?
Es ist schwieriger, aber wenn man sich die Geschichte der Esoterik anschaut, die Geschichte der Anthroposophie anschaut, dann ist es gar nicht so schwierig. Denn was sie alle verbindet, ist, dass sie sozialdarwinistische Wurzeln haben. Also sowohl im völkischen Rechtsextremismus, im Faschismus ist Sozialdarwinismus ein Kernelement. Aber es war natürlich nicht nur dort verhaftet. Wenn man zu Beginn des 20. Jahrhunderts schaut, Ende des 19. Jahrhunderts schaut, dann war das ein Hype. Dann war das in ganz vielen Richtungen vertreten. Und genau zu dieser Zeit entwickelt sich auch Rudolf Steiner, Anthroposophie, auch so eine esoterische, auch so eine völkische Esoterik, Lanz von Liebenfels und so weiter. Das entwickelt sich alles zu der Zeit heraus. Und da sieht man, dass das doch im Beginn sehr eng miteinander verwoben sind. Nur weil die jetzt in so Alpaka-Mäntelchen und mit Trommeln daherkommen, heißt das nicht,
dass die...
Und die Grünen wählen. Aber auch die Grünen haben eine ganz interessante Geschichte, denn die haben ganz lang versucht, diese Leute mit einzubinden. Und da gibt es mittlerweile ganz tolle Studien und ganz tolle Bücher drauf. Auch die Böll-Stiftung hat mittlerweile Grüne-Braune heißt es, glaube ich, oder Braune-Grüne, wo sie das versucht haben aufzuarbeiten. Denn auch die Geschichte der Ökologie ist keine per se progressive von Anfang an, im Gegenteil. Also die ökologische Bewegung hat ganz starke braune Wurzeln. Ist ein Verdienst dann in der Nachkriegszeit, dass sich das ins Progressive gewandelt hat. Und in so Krisenzeiten kommen da doch wieder diese Leute hervor, die diesen Wandel ins gesellschaftlich Progressive nicht unbedingt mitgemacht haben.
Sind Sie für die Impfpflicht?
Ich bin für die Impfpflicht, wenn es da vorne eine Impfkampagne gibt, wo man versucht, so viele Leute wie möglich auf Augenhöhe zu erreichen, zielgruppengerecht, mit allen Mitteln, die man zur Verfügung hat. Wenn man das versucht hat, dann bin ich überzeugt davon, dass man einen sehr, 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 sehr großen Teil der Gesellschaft erreichen kann. Und dann, wenn es das noch braucht, bin ich für eine Impfpflicht, aber dann mit eine konsequente Impfpflicht und nicht nur eine, die am Papier steht.
Also Impfzwang. Was heißt eine konsequente, die nicht auf dem Papier steht?
Nein, es gibt immer so, ich komme aus Österreich, es gibt immer sowas, was eine österreichische Lösung ist. Das heißt, es gibt eine Impfpflicht, aber niemand kontrolliert sie. Das heißt, man kann sagen, man hat eine Impfpflicht eingeführt, aber es gibt keinen Ort, keinen realen, wo das je kontrolliert wird. Und das wäre falsch.
Deshalb mag ich Österreich so gerne, aber Sie kennen das Ordnungsamt Dahme-Spreewald nicht. Da wird das anders gehandhabt, meiner Meinung nach. Ich finde es aber interessant, die Einschränkung, die Sie eben gemacht haben, weil ich habe da mal einen Artikel gelesen, eben aus Dänemark, wo die Situation in vielerlei Hinsicht anders ist, ist mir schon alles klar, aber wo dann eben der dänische Experte gesagt hat, naja, ihr habt das in Deutschland aber auch irgendwie auch komisch gemacht mit dem Impfen, weil wir sind mit so Teams, die mehrsprachig waren, in die Brennpunktgebiete gegangen, haben geklingelt an den Türen, haben gesagt, Hallöchen, wir haben da ein paar Informationen für Sie, hier ist auch der Mensch, der Ihre Sprache spricht, die Frau, die kann Ihnen das auch erklären, muss auch kein Mann dabei sein, wenn es Sie sonst stört oder so. Also sind quasi zugegangen auf die Leute und haben sie mitgenommen. Das haben wir in Deutschland, glaube ich, so nicht gemacht, sondern was wir gemacht haben, erstaunlich auch sogenannte Linksliberale entdecken dann sozusagen das autoritäre Gen in sich. So, wenn du praktisch nicht willst, dann zwinge ich dich halt, weil es ja dem guten Zweck dient.
Also Dänemark hat das sicher sehr gut gemacht. Es gibt auch noch viele andere, also auch lokale Beispiele.
Bremen,
ja. Also ich kann auch in Österreich, bin ja nicht unbedingt der größte Fan, aber das Burgenland hat das sehr gut gemacht. Aber auch ein Ort wie Dreiskirchen, ja, sicher hier jetzt im großen Berlin kennt niemand Dreiskirchen, aber das ist, die haben da, nur weil sie einfach dem Bürgermeister vertrauen, weil sich der so reingehängt hat, haben die eine Impfquote von 85, fast 90% erreicht und sind auch beim Booster schon ganz weit. Und das hängt einfach daran, weil die Leute der Person, die dort vorne steht, vertrauen. Und weil sie sehen, der arbeitet und der steht da und der steht auch jeden Tag in der Impfstraße und in der Teststraße und hilft, wo er kann. Und das kann man und sollte man auf jeden Fall so versuchen, bevor man eine Pflicht macht.
Gibt es einen guten Autoritarismus?
Jetzt kommen die harten Fragen.
Naja, weil so, wenn ich will doch nur dein Bestes und dann zwinge ich dich halt dazu, du dumme Sau. Also ich meine,
den guten Autoritarismus. Ich glaube, es gibt einerseits einen Unterschied zwischen Autoritarismus und tatsächlich demokratischer Führung. Und ich glaube, dass der Grad durchaus ein heikler sein kann. Aber ich halte relativ wenig davon, den Ball immer nur zurückzuspielen und zu sagen, die Bevölkerung muss jetzt machen und muss es jetzt wissen und muss jetzt den Überblick haben und jede für sich. Das ist falsch, sondern es muss schon eine gewisse Führung geben. Die muss aber demokratisch sein und die muss demokratischen Prinzipien folgen. Und das heißt, dass man es immer, immer erst mit Überzeugung versuchen muss und Überzeugung nicht von oben nach unten, sondern auf Augenhöhe.
Und jetzt gehen wir in die Zielgerade auf unser Thema zu. Wie kommt es oder was ist schiefgelaufen, dass die Rechten den Freiheitsbegriff für sich in Anspruch nehmen? Das war schon vor Corona so, aber in der Corona-Pandemie hat das nochmal dramatisch zugenommen.
Freiheit ist mittlerweile zu so einem beliebigen Begriff geworden und das ist ja nicht nur die völkische Rechte, sondern es ist ja eigentlich schon wie wir leben, wie wir im Neoliberalismus leben, wie wir im kapitalistischen System leben. Was ist Freiheit? Freiheit ist das, was ich individuell machen kann, wo ich individuell konsumieren kann. Das ist quasi zum Peak Freiheit geworden. Aber dass man Freiheit auch kollektiv denken kann, dass man Freiheit solidarisch denken kann, das ist ein bisschen aus der Mode geraten. Und das ist natürlich schade. Es ist auch schade, dass um vieles hätte man sich mehr bemühen müssen, aber das ist so ein linker Freiheitsbegriff, wenn man solidarischer Freiheitsbegriff, dass man da nicht mehr drum gekämpft hat, sondern dass wir einerseits mit diesem sehr individuellen, sehr egoistischen Freiheitsbegriff zu tun haben und andererseits mit einem rechtsextremen Freiheitsbegriff, wo es nur noch darum geht, Freiheit von anderen Menschen, die man nicht dabei haben will.
Sie hören den Freitagssalon auf Radio 1. Ich sitze hier im Berliner Aushaube mit der Publizistin Natascha Strobel und wir reden über radikalisierten Konservatismus. Was ist das? Sie haben ein Buch darüber geschrieben.
Ja, ich habe ein Buch darüber geschrieben und der Titel ist der ärgste PR-Fail, weil die Hälfte der Leute spricht ihn falsch aus und ich hätte irgendwas...
Sorry, sag nochmal, wie radikalisierend?
Ich kann es selbst nicht aussprechen. Radikaler Konservatismus, radikaler Konservativismus, radikalisierter Konservatismus, radikalisierter Konservativismus.
Viele Zuhörer, viele Möglichkeiten. Viele Zuhörer bei RBB haben jetzt eben abgeschaltet. Kommen Sie zurück.
Ja, also dieses Buch mit dem tollen Titel. Also um was geht's? Es geht darum, dass... mir aufgefallen ist, und nicht nur mir, aber ich habe ein Buch darüber geschrieben, dass konservative Parteien zunehmend anfangen, wie rechtsextreme Parteien zu reden. Warum habe ich einen Bundeskanzler, der jetzt nicht mehr Bundeskanzler ist, der eins zu eins so spricht, wie ich die FPÖ gewohnt bin, dass sie spricht? Und warum ist dieser Bundeskanzler nicht bei der FPÖ, sondern bei der ÖVP? Das war eigentlich so mein Beginn, wo ich mich gewundert habe. Und habe dann versucht nachzuzeichnen, was da passiert ist, einerseits innerhalb der ÖVP und andererseits, auch als kleine Provokation, den Kontrast zu Trump gezogen, weil die beiden so unterschiedlich sind in ihrem Auftreten und weil in Österreich niemand gerne hören wollte, dass man einen Bundeskanzler hat, der eigentlich mit sehr ähnlichen Methoden spielt wie Donald Trump.
Und er sieht aber besser aus.
Er hat es auch ein bisschen länger geschafft, im Amt zu bleiben. Nicht viel länger, aber ein bisschen länger. Aber keine volle Amtszeit.
Ja, stimmt. Ja. Aber als ich Ihr Buch gelesen habe, und das habe ich natürlich getan, da habe ich irgendwie gedacht, ob ich mit diesen ganzen Grundprämissen, um die es da geht, überhaupt klarkomme. Ich meine, ich will jetzt hier weder Sie noch die Zuhörerinnen langweilen, aber gibt es überhaupt einen Konservatismus? Ich meine, wenn ich mir angucke, wie das in England oder Amerika aussieht und wie das in Deutschland aussieht, das hat doch im Prinzip nichts miteinander zu tun. Ich sehe die Gemeinsamkeiten zwischen der CDU und den amerikanischen Republikanern. Also ich mag die CDU wirklich nicht so gern, aber ich sehe trotzdem keine Gemeinsamkeit.
Also es gibt natürlich nicht einen Konservatismus, das wäre vermessen zu sagen, genauso wie es nicht eine Sozialdemokratie gibt. Man muss ja nur vergleichen zwischen Dänemark und Portugal oder Spanien oder so. Das sind ganz unterschiedliche Parteien und dem auch, wie sie handeln. Aber trotzdem gehören sie zu einer Parteienfamilie und trotzdem haben sie einen ideologischen Stamm, den sie teilen. Und das ist ein weites Feld, auch weil es alte Ideologien sind. Und man sieht es ja auch, also wenn man es pragmatisch angeht, sieht man ja auch daran, wer wie zusammenarbeitet, wer sich selbst versteht als Schwesternparteien. Und da gehören die Republikaner mit ihrem weiten, weiten Feld, auch mit ihren verschiedenen Flügeln, trotzdem zu einer konservativen Parteienfamilie mit starken Ausläufern nach rechts, mit ihren ganzen Spezifikern, aber in der Entwicklung ist das eine konservative Partei.
Aber wir sind uns schon einig, dass sich der Konservativismus oder Konservatismus, jetzt egal, von den anderen großen politischen Bewegungen daran unterscheidet, dass er selber sich immer nur definiert im Verhältnis zu dem, was gerade um ihn herum ist. Während ja Liberale, Sozialisten, Kommunisten, Sozialdemokraten vielleicht so eine Art ideologisches Rüstzeug haben und im Prinzip doch ähnliche Ziele verfolgen, egal in welcher Epoche, habe ich das Gefühl, die würden sich untereinander immer verstehen. Der Sozialdemokrat sollte theoretisch jedenfalls sich für die Werktätigen einsetzen. Es hat mal besser, mal schlechter geklappt, wie wir wissen, aber immerhin war das die Idee. Für die Konservativen gilt das doch eigentlich nicht. Die machen immer das, was gerade, die reagieren immer auf das, was die anderen gerade machen. Es gibt deshalb würde mich das gar nicht wundern, wenn der sich dauernd verändert. Darauf wollte ich hinaus.
Ach so, ja, also dauernd verändern, ja. Aber es gibt ja schon so eine Grundprämisse, dass man antirevolutionär ist, also dass man nicht Gesellschaft jetzt in großen Sprüngen verändern will, sondern wenn man es überhaupt verändern will, dann sehr sanft. Das heißt, man versteht sich auch so als, ja, als bremsende, bewahrende Kraft, wäre das positivere Wort dazu. Und natürlich, während die Sozialdemokratie, also die soziale Basis der Sozialdemokratie, die Arbeitenden sind, was ist die soziale Basis des Konservatismus? Die soziale Basis des Konservatismus ist einerseits der Klerus, also das, was in Europa quasi eine religiöse Klasse innerhalb der Gesellschaft ist, die Bauern, zumindest in Westeuropa oder in Mitteleuropa, und eine Beamtenschaft. Und das ist doch... Also das verbindet sie doch, und das ist das, was man vielleicht heute Mittelklasse oder was auch immer nennen würde, aber das ist doch die Basis des Konservatismus, und das grenzt ja auch sozial ab von anderen.
Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, dass Sie sich vorstellen können oder fürchten oder beobachten, dass Konservative eine Gesellschaft wollen, die autoritärer, roher und kälter ist und in der ökonomische und soziale Ungleichheiten weiter zugespitzt werden. Und ich kann schon verstehen, aus publizistischer Sicht, dass es immer gut ist zu sagen, oh, es wird ganz schlimm, in der Zukunft wird alles fürchterlich werden und so. Aber wenn ich mal in die Vergangenheit gucke, würde ich sagen, die 70er, 80er waren im Verhältnis zu heute ganz schön autoritär und roh. Vielleicht haben viele Leute das vergessen, aber in vielerlei Hinsicht war unsere Gesellschaft vor 20, 30 Jahren deutlich brutaler. Und zwar im Ganzen, also in der Tonalität, wie miteinander geredet wurde, als auch sozusagen, was die Brutalität anging, die bestimmte Randgruppen erdulden mussten, als heute, oder? Sie wollen sagen, die wollen dahin wieder zurück, oder?
Nein, die wollen nicht in die 70er und 80er Jahre zurück. Der Unterschied sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. In den 70er und 80er Jahren hat man trotz allem, und es ist dann aufgebrochen, hatte man trotz allem noch ein System, wo das, was einem gesellschaftlich versprochen war, war, dass wenn man arbeiten geht, wenn man sich bildet, wenn man eine Ausbildung macht, dass man dann einen Job hat, dass man dann diesen Job haben kann, sein Leben lang oder auch nicht, und dass man quasi gesellschaftlich integriert wird. Und das hat sich dann Ende der 70er, in den 80ern und dann mit vollem Durchschlag in den 90ern komplett atomisiert. Wir leben jetzt in einer Gesellschaft, wo aber die Generationen, die jünger sind als ich, bin ein 85er-Jahrgang, ich bin gerade das noch, was... Elder Millennial oder wie ich jetzt gelernt habe, Geriatric Millennials sind, aber die Generationen nach mir, die kennen das nicht. Die kennen das nicht, dass man einen Job lange hat, dass man nicht prekarisiert ist, dass man nicht immer quasi schauen muss, kann ich da noch was, kann ich dort noch was, egal wie hoch ausgebildet man ist, egal wie hoch man gebildet ist. Das heißt, wir leben jetzt in einer Gesellschaft, wo die Rahmenbedingungen auch für alles, was mit Organisierung zu tun hat, alles das, was auch mit einer politischen Organisierung zu tun hat, vor allem auch auf progressiver Seite, ganz anders sind als in den 70ern und 80ern, wo man ja ein Gegengewicht bilden konnte und wo man ja Verbesserungen erringen hat müssen. Ich sage nicht, dass einem das geschenkt wurde oder dass es nicht schlimm war, aber die Rahmenbedingungen auch auf politischer Seite waren ganz, ganz andere. Und jetzt jetzt ist man in dieser Zange, auf der einen Seite auf dieser Klassenkampfebene, wo wir diesen völligen Durchzug dieser neoliberalen Logiken sehen, und auf der anderen Seite auf dieser Kulturkampfebene, wo wir eine erstarkende völkische Rechte jetzt schon spätestens seit 2015, 16 mit sehr hoher Durchschlagskraft sehen, die auf dieser gesellschaftspolitischen Ebene, vor allem im Bereich Asyl und Flucht, sehr stark wird, und einen Teil, nicht alle, aber einen Teil des Konservatismus, der zu kippen beginnt und der auf beiden Ebenen einsteigt, und zwar gegen die demokratische Gesellschaft. Und das ist mein Problem.
Aber es ist so komisch, dass Sie das gerade jetzt sagen, wo in Österreich Kurz weg ist, Trump ist auch weg, Und wir haben in Deutschland jetzt eine Ampel. Und das Konservativste, was die CDU aufbringt, ist Friedrich Merz. Der ist mir jetzt zwar nicht so sympathisch, aber richtig Bammel habe ich vor dem nicht. Kann es sein, dass Ihre These ein paar Jahre zu spät kommt? Ich will jetzt nicht unfreundlich sein. Aber
ich habe das Buch ja schon ein bisschen vorher geschrieben. Gell? Ja, also ich bin froh, wenn es nicht so ist. Aber als das Buch erschienen ist, hat sich es eigentlich, also es war nicht so klar, ob Kurz so einfach geht oder nicht. Und wir können der Staatsanwaltschaft danken, dass das der Fall ist. Und eigentlich immer, wenn es so weit kommt, dass die Justiz die letzte Linie bildet, dann ist es eigentlich schon nicht mehr so gut für einen Staat und dann ist es eher schon sehr krisenhaft für einen Staat, denn politische Probleme wären gut, wenn sie sich politisch lösen und nicht, wenn die Staatsanwaltschaft so die letzte Verteidigungslinie ist. Außerdem weg ist er, aber wir haben jetzt trotzdem einen neuen Bundeskanzler, der aus dem System Kurz kommt und der Innenminister war. Und der Innenminister war der größte Bulldozer in diesem System.
Ich finde das nur interessant, weil als ich Ihr Buch gelesen habe, ich finde ja viele von diesen ganzen Gegenwartsbeschreibungen und Analysen leuchten mir total ein. Ich habe das Gefühl, dass das fasst unsere Zeit sehr gut. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Sie sozusagen die Ursachen da suchen, wo ich sie suchen würde. Ich hätte eher den Eindruck, wir leben in der Welt, die sich sozusagen total verändert hat. In den letzten 20 Jahren ist echt wahnsinnig viel passiert. Also unglaubliche Beschleunigung von Veränderungen, die wir jetzt alle schon kennen, tausendmal gehört haben. Globalisierung, Kommunikation und so weiter. China, also ja, praktisch, wir leben heute in einer anderen Welt. Und das hat für die Gesellschaften unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem, wie sie verfasst sind, also was sozusagen diese Veränderung vorfindet in der Gesellschaft, sind die Auswirkungen anders. Übrigens gilt das genauso für die Krankheit, das ist die Pandemie, ist genauso. Sie wirkt in den unterschiedlichen Gesellschaften sehr, sehr verschieden. Jetzt merkt man auch, also sozusagen gleiche Ursache praktisch hat ganz unterschiedliche Auswirkungen. Und deshalb verändern sich natürlich auch konservative Parteien, so wie sich auch die anderen Parteien ja verändern und ja nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Ob das einen bedrohlichen Charakter hat oder nicht, weiß ich gar nicht. Auch das ist ja sehr unterschiedlich. Nochmal, ich finde, ich kann das jetzt auch also aufhören, selber was zu sagen und eine Frage stellen, Entschuldigung. War Angela Merkel für Sie eine Konservative?
Sie war die Vorsitzende der konservativen Partei.
Aber das ist jetzt ja reine Begriffsspielerei.
Ja, ja, aber natürlich muss ich sie ernst nehmen als konservative Politikerin. Denn was ist sie denn sonst? Also das wäre ja eine Selbstauflösung sonst gewesen einer Partei, wenn da keine Konservative an der Spitze steht. Also natürlich repräsentiert sie einen Teil des Konservatismus. Was
sehen Sie, sonst? Und das ist doch interessant, weil in ihrer eigenen Partei wurde sie nicht für eine Konservative gehalten. Ich zum Beispiel halte Olaf Scholz für einen Konservativen.
Ja, du machst einen Unterschied zwischen wertkonservativ und strukturkonservativ machen.
Das müssten Sie, glaube ich, kurz erklären.
Wertkonservativ ist das, was klassisch auf der gesellschaftspolitischen Ebene, also Ehe, nur Mann und Frau und so weiter, ist. Und strukturkonservativ heißt es, ich möchte meine Partei nicht öffnen. Ich möchte weiter, dass meine Partei so funktioniert, wie sie seit Jahrzehnten funktioniert hat, wo klar ist, wie man in Gremien kommt, wie man in Funktionen kommt, wie die Absprachen funktionieren. Und da würde ich schon einen Unterschied sehen.
Aber ich meine, das, was unter Merkel passiert ist, ja, also Elterngeld und diese gleichberechtigten Partnerschaften mit der gleichgeschlechtlichen Ehe und so, Ausstieg aus der Wehrpflicht, Ausstieg aus der Kernkraft, das waren ja alles im Prinzip linke, grüne Forderungen, also linke, schrägstrich grüne Forderungen, die unter ihrer Kanzlerschaft umgesetzt wurden. Meiner Meinung nach, weil Merkel eine moderne Politikerin ist, die in diesen Kategorien, in denen Sie da unterwegs sind, gar nicht mehr denkt und funktioniert, sondern der ist es einfach schnurzegal, Hauptsache es funktioniert, Hauptsache es läuft, Hauptsache die Umfrage sagt, das wollt ihr, dann kriegt ihr das auch. Ich halte das für keine gute Politik, weil ich glaube, da bleibt halt ganz viel liegen, so wie jetzt ja auch alle Leute feststellen, bei uns ist alles liegen geblieben, da müssen wir uns jetzt mal drum kümmern. Ja, gestern war Merkel noch die tollste Kanzlerin der Welt, heute stellen alle Leute fest, hoppla, hier ist ja eine Menge liegen geblieben, ist ja auch ein komischer Widerspruch, aber ich glaube, dass Politik heute anders funktioniert als mit diesen, also ich glaube, Sie haben einen Schraubenschlüssel in der Hand, der nicht mehr passt, weil die Schrauben heute anders aussehen.
Ja, oder Merkel repräsentiert den einen Teil des Konservatismus und andere repräsentieren den anderen Teil des Konservatismus, aber sie ist ja trotzdem Teil der CDU, weil sonst könnte man ja auch einfach eine, also uns ist ja egal, ob es CDU oder SPD oder Grüne ist, weil eh alle irgendwie dasselbe wollen, aber das stimmt ja nicht. Sonst hätte man ja nicht unterschiedliche Parteien. Und gerade Merkel ist ja nicht nur, dass sie das selbst entschieden hat, sondern sie hat auch gesellschaftlichen Entwicklungen einfach Rechnung tragen müssen. Und das passiert, wenn ein gesellschaftlicher Druck so groß ist, weil auch außerhalb der Parlamente gesellschaftliche Gruppen so drängen, beziehungsweise bei der Ehe für alle gab es ja dann auch der Reihe nach Gerichtsurteile, dass das diskriminierend ist, wenn das nicht geöffnet wird. Also das sieht man ja, das ist ja viel mehr, als dass das nur eine Person entscheidet, sondern da passiert ja gesellschaftlich etwas.
Ja, früher,
ich würde sie jetzt nicht nur an also Angela Merkel wollte das so und deswegen ist das so passiert, aufhängen.
Also um es jetzt mal ein bisschen banal auszudrücken, früher hat Politik vielleicht so funktioniert, dass Parteien und Politiker hingegangen sind und gesagt haben, das ist mein Programm, dafür stehe ich ein, jetzt werbe ich für eure Zustimmung. Ich glaube, heute funktioniert Politik immer mehr so, dass die Politiker sagen, ich kann euch garantieren, dass ich den Laden am Laufen halten kann. Ich kann es, also ich krieg's administrativ hin, ich brauche nicht so viel Schlaf, ich bin kein Alkoholiker, ich stehe das sozusagen durch. Und was wollt ihr? Okay, das wollt ihr, dann kriegt ihr das, weil ich mache das für euch. Das ist ein komplett anderes Politikmodell als früher, oder? Dafür brauchen sie aber Konservatismus nicht mehr. Das ist sozusagen ein allgemein akzeptierter Pragmatismus, der von allen ausgeübt wird.
Also das ist eine ganz lustige Beschreibung, aber das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, wir erleben eher eine Repolitisierung des Politischen. Und das sieht man ja ganz stark, wie einerseits sich Leute politisch engagieren außerhalb von Parteien. Und die wollen ja nicht nur den Laden am Laufen halten, sondern die wollen ja Veränderung. Und zwar in ganz viele verschiedene Richtungen.
Also ich glaube, Olaf Scholz will Veränderung.
Nein, ich glaube, Olaf Scholz ist tatsächlich gewählt worden, weil Laschet einerseits ein wirklich schlechter Kandidat war und andererseits, weil das Versprechen, keine große Koalition, tatsächlich ein Versprechen war, was für Veränderung stand, weil große Koalition das repräsentiert, was niemand will, nämlich diesen Stillstand.
Lassen Sie uns über die Radikalisierung reden. In Deutschland gibt es eine inzwischen politisch akzeptierte radikale Rechte, also akzeptiert im Sinne von, dass sie in Landes- und Bundesparlamenten sitzt. Das ist die AfD. Wenn man sich deren Programm anguckt, habe ich das Gefühl, ich bin also älter als sie, ich erinnere mich noch an Leute wie Alfred Dregger oder Walter Wallmann. Das war sozusagen der sogenannte Stahlhelmflügel der CDU. Ja, das können Sie googeln, vielleicht für die jüngeren Zuhörerinnen, die das glücklicherweise nicht mehr miterlebt haben. Aber sehr viel unterscheidet sich die AfD von denen eigentlich nicht, was schon schlimm genug ist. Aber würde ich sagen, die haben wir auch irgendwie abgewettert.
Also einerseits, ich könnte es jetzt nicht im Detail vergleichen mit dem Stahlhelmflügel der CDU, aber wenn man sich anschaut, wer für die AfD sitzt in den Landesparlamenten, und das ist nicht nur die erste Reihe derer, die die Funktionen haben, sondern vor allem, wenn man sich das Personal dahinter anschaut, die politischen Referenten, die Pressesprecherinnen und so weiter, dann sieht man da ja einen deutlichen Schub aus der jungen völkischen rechtsextremen Szene. Das heißt, man hängt hier doch ganz, ganz klar drinnen in diesem Spektrum, dass man nicht die radikalste Person ganz vorne hinstellt, und es reicht schon, wer da ganz vorne steht, ist auch klar, aber man muss sich immer die zweite, dritte Reihe anschauen, und da sieht man auch die Bedeutung, die diese Partei hat für die Szene, wie sie die auch wirklich mit Geld und mit Posten versorgt und am Leben hält und das dort reinpumpt. Und ich weiß nicht, ob die CDU jemals so auf Du und Du war mit ausgewachsenen Faschisten, also da, dass man wirklich an faschistischen Thinktanks dranhängt, dass man auf deren Veranstaltungen geht, dass man die einlädt. Man kann sich auch anschauen, wer zur Erasmus-Stiftung kommt, die jetzt dann bald gut gefördert werden wird oder auch nicht.
Ist eine Frage, wie lange man in die Vergangenheit zurückgeht.
Aber, ja klar, aber das ist ja doch ein anderes Kaliber. Und die Frage, wie die Abgrenzung Richtung Faschismus oder sogar Nationalsozialismus sein soll, ist doch für die AfD eine deutlich andere und deutlich quasi tiefer in der Partei verankert als jetzt bei einem Flügel der CDU.
Also Sie haben nicht das Gefühl, dass das einfach der rechte Flügel ist, den die CDU da verloren hat, so wie die SPD damals mit der Linkspartei ihren ganz linken Flügel verloren hat oder einen Gewerkschaftsflügel verloren hat?
Ist mittlerweile ein ganz eigenständiges Phänomen und muss man auch so betrachten.
Was aber in Deutschland komischerweise, also jedenfalls in Deutschland, ehrlich gesagt nicht mehr wächst. Also, und was ich auch interessant finde, um nochmal auf Corona zurückzukommen, so ganz richtig gelungen ist es denen nicht, dieses Wasser zumindest auf ihre politischen Mühlen zu leiten. Sie haben ja sehr lange gebraucht, die AfD, bis sie da überhaupt irgendwie Position bezogen hat. Wahrscheinlich, weil sie auch viele alte Wähler haben, die dachten, vielleicht bin ich lieber am Leben als rechts. Aber wer weiß. Aber jetzt inzwischen hat sich das ja geändert. Nur so, wir hatten ja hier gerade Wahlen, so richtig gerockt hat es nicht, nicht?
Ja, aber vielleicht stellen sie sich da noch einfach nicht geschickt genug an, weil wenn man nach Österreich schaut, hat die FPÖ die Corona-Proteste mittlerweile zu einem guten Teil übernommen und man merkt, wenn die FPÖ mobilisiert, kommen Zehntausende, wenn die FPÖ nicht mobilisiert, wird es deutlich weniger. Und da sieht man, wie so eine Partei, und das ist immerhin die Schwesterpartei der AfD, sich auch so etwas zunutze machen kann. Und vielleicht ist die FPÖ geschickter, vielleicht hat die FPÖ mehr Erfahrung, wie man mit der außerparlamentarischen Rechten zusammenarbeitet. Aber so gut wie der Austausch zwischen diesen Parteien ist, wird es auch diesen wird man auch hier voneinander zu lernen wissen.
Es ist ja ein gutes, bekanntes Geschäft zu sagen, die Demokratie sei bedroht. Ja? Also vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, das zu sagen, weil man dann wach bleibt und meint, sie verteidigen zu müssen. Aber wenn Sie sagen, die Demokratie ist bedroht, wie retten wir sie dann? Außer durch das, was wir hier gerade machen, aber...
Ja, wie rettet man die Demokratie? Also einerseits, indem man sie tatsächlich verteidigt und rote Linien zieht. Man zieht ja viel zu wenige rote Linien. Alles muss man, und da bin ich bei Caroline Emke, alles muss man immer verstehen, aber gewisse Dinge muss man noch nicht verstehen. Bei gewissen Dingen ist es einfach gut, wenn man sich abkonstruiert. Also das hängt natürlich an der individuellen Haltung, aber ich würde immer dafür kämpfen, dass die... dort, wo es in Richtung Rechtsextremismus geht, dort, wo es in Richtung Faschismus geht, dort, wo es in Richtung Sozialdarwinismus geht, dass man ganz klar rote Linien zieht und sagt eigentlich nein.
Gut, aber das ist natürlich eine Frage des Labelings. Ich meine, man nennt dann einfach denjenigen,
der einem... Ist ja nicht alles beliebig, sondern es gibt ja schon Definitionen, es gibt Einschätzungen, es gibt Expertinnen, es gibt Beobachtungsstellen, es gibt Forschungsnetzwerke. Also das ist ja nicht, soziale Wissenschaft ist ja nicht ein reines Voodoo, sondern da gibt es ja auch eine ganz lange Tradition von Leuten, die sich das sehr genau anschauen und wo auch gerungen wird um Definitionen. Und dass die Corona-Proteste, jetzt sage ich auch schon Corona-Proteste, die Corona-Leugnerinnen-Proteste diese Entwicklung nehmen, kommt ja für niemanden überraschend, der oder die sich das anschaut. Da haben viele Leute schon...
Das ist ein Labeling, nicht? Wenn Sie jetzt sagen, die Corona-Leugnerinnen-Proteste, das ist ein klassischer Fall von Labeling. Das heißt also, die 11.500 Leute, die in Hamburg demonstriert haben, leugnen ihrer Meinung nach Corona.
Dann sind welche darunter?
Da würde ich jetzt demokratietheoretisch sagen, dass irgendwie ist das schwierig.
Ja, aber wenn ich mit Corona-Leugnerinnen auf die Straße gehe, also dann akzeptiere ich sie zumindest, dann toleriere ich sie, dass sie mir näher sind, als ich dem Rest der Gesellschaft nahe bin. Man muss sich immer entscheiden, mit wem man auf die Straße geht. Das funktioniert nicht. Das ist nicht nur ein Mosaik, wo man zufällig...
Ja, aber es ist nicht Kontaktschuld ist auch ein ganz, ganz gefährliches Konzept. Aber überlegen Sie nochmal, wo Sie da landen. Heieiei. Schwierig.
Aber bei einer Demonstration, wo man...
Ich weiß nicht.
Also, ich habe Demonstrationen organisiert und man hat sich zumindest, wenn man klar war, dass man gewisse Leute, Antisemitinnen und so weiter, nicht dabei haben wollte, dann hat man das sich klar von denen distanziert, dann hat man klar gesagt, selbst wenn die wo mitgehen, weil der Protest so groß ist, wir als Organisatorinnen wollen das nicht. Und das passiert nicht, sondern es ist immer so ein schleichendes Akzeptieren und ha, da gehen noch ein paar Neonazis mit und da gehen die Fußball-Hooligans mit und da gehen die Identitären mit und da gehen die mit und da gehen die mit und da gehen die mit. Hauptsache, wir sind 11.000 Leute. Und das ist gefährlich. Weil da lässt man die Leute auch aus ihrer Verantwortung. Diese Proteste sind nicht ein spontanes Zusammenkommen, weil alle gerade Lust hatten. Die werden organisiert von Leuten. Und diese Organisatorinnen nehmen ganz, ganz bewusst in Kauf, zumindest in Kauf, dass dort wirkliche Demokratiefeindinnen, Faschistinnen, Rechtsextreme mitgehen und wollen das oder nehmen es in Kauf, um nachher zu sagen zu können, wir waren so und so viele tausend Leute. Und so macht man sowas salonfähig.
Sie hören immer noch den Freitagssalon auf Radio 1 und ich sitze hier im Berliner Ensemble mit der Polizistin Natascha Strobel. Und nachdem wir eben ein bisschen über radikalisierten und radikalisierenden Konservatismus geredet haben, lassen Sie uns doch die letzten paar Minuten einfach mal überhaupt über Radikalisierung reden. Die gibt's ja eigentlich im Moment auf allen Seiten, oder? Ich habe schon das Gefühl, dass so das Gesamtklima in der Gesellschaft irgendwie zugespitzter wird. Und alle finden immer, dass die anderen doof sind und Gegner und mit denen darf man auf gar keinen Fall reden. Ist das nicht etwas, was sozusagen ein Grundproblem ist, was alle Seiten in Anführungsstrichen betrifft?
Das sehe ich überhaupt nicht so. Im Gegenteil, ich sehe sehr viel Zusammenhalt. Also ich vorgestern, oh Gott, ich verliere schon die Zeit, nach 5 Tagen Organisation in den sozialen Medien haben 60.000 bis 80.000 Leute auf der Wiener Ringstraße sich zusammengefunden, um ein Lichtermeer zu machen, um den Toten zu gedenken und sich zu solidarisieren mit dem Gesundheitspersonal. Also da sehe ich keine Radikalisierung, da sehe ich auch keine Auseinanderbrechung, sondern das ist, glaube ich, immer eine ganz bequeme Ausrede, um nicht zu sagen müssen, ein kleiner Teil radikalisiert sich und ein kleiner Teil hat sich eigentlich entschlossen, den gesellschaftlichen Konsens aufzubrechen. Aber es ist nicht die aber gesamte ja Gesellschaft, die auseinanderbricht.
Das Komische ist ja, vielleicht bin ich in meinem fortgeschrittenen Alter immer noch zu pubertär, aber wenn ich höre, wenn jemand redet vom gesellschaftlichen Konsens, kriege ich irgendwie Bammel. Da kriege ich Angst. Ich weiß gar nicht, ob ich das will, in einer pluralistischen Gesellschaft einen gesellschaftlichen Konsens. Oder wollen wir das bei bestimmten... Ich weiß, bin mir unsicher. Das Wort macht mir schon Angst. Verstehen Sie das nicht?
Ja, aber wir leben ja in einer Gesellschaft. Wir sind ja nicht nur ein Haufen Individuen, sondern wir leben ja in einer Gesellschaft.
Wir leben in einer pluralen Gesellschaft.
Wir leben in einer Gesellschaft.
Es gibt ein permanentes Gespräch. Wir führen ein dauerndes Gespräch und wir gehen davon aus, dass keine Frage endgültig beantwortet ist. Das ist, glaube ich, die... Oh, gut, da trennen wir uns.
Okay, für mich sind Fragen. Die Frage nach, wie man mit der Vergangenheit, wie die Vergangenheit einzuschätzen ist, die ist für mich beantwortet. Das kann ich nicht akzeptieren.
Neulich hier gesessen mit Per Leo, großes Gespräch darüber geführt, welche Rolle die Vergangenheit zum Beispiel jetzt für die deutsche Vergangenheit für die Deutschen spielt, ist überhaupt nicht immer beantwortet, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, es wird ganz doll darüber gestritten.
Wie sie einzuschätzen ist.
Ja gut, das ist jetzt aber eine Banalität.
Ja, aber nein, aber da gibt es ja noch immer, also es gibt einen antifaschistischen Konsens in dieser Gesellschaft, sonst...
Ja,
aber wir nicht diese Gesellschaft haben,
Aber Sie mogeln sich mit den Begriffen durch. Es gibt zwar einen antifaschistischen Konsens, aber es gibt keinen Konsens, was faschistisch ist. Insofern, Sie entkommen dem Problem nicht. Sie entkommen nicht. Und ich halte das übrigens nicht für ein Problem, sondern ich halte das für einen Zugewinn. Ich halte das für die große, das Einzige, was unsere Gesellschaften wirklich lebenswert macht, ist das permanente Gespräch. Und dass nicht einer sagen kann, Schnauze, wir haben das jetzt durchgesprochen, du gehst jetzt in deinen Platz und hältst die Klappe.
Weil das passiert ja nicht.
Naja,
gerade diese Querdenker nicht, es war schon bei Pegida nicht, es war bei den ganzen, auch bei den Montagsmahnwachen nicht, ist ja nicht so, dass die gesamte Gesellschaft gesagt hat, Schnauze und geh auf deinen Platz, sondern die Leute waren in Talkshows, die Leute haben Titelseiten
begonnen. Sorry, da muss ich sagen, nein, weil wir haben da, ich weiß, es ist eine Studie gerade gemacht worden, also die sogenannten Corona-Leugner waren nicht in den Talkshows, das können Sie nachlesen, wenn Sie mir das jetzt nicht glauben, wo die Talkshows und auch die Leute, die die Studie gemacht haben, gesagt haben, zum Glück waren sie nicht da, denn da gehören sie auch gar nicht hin, weil man nicht in die Talkshow jeden Unsinn einladen muss. Das war die ganz klare Haltung dazu.
In Österreich haben sie einen ganzen Fernsehsender, nämlich den Red Bull-Fernsehsender. Ja, ich sage nur, ist vielleicht unsere Wahrnehmung eine andere, aber man hat ganz deutlich gesehen, auch linksliberale Zeitungen haben sie auf die Titelblätter getan, weil sie erkunden wollten, wie sie denken und so weiter. Ja? Alles in einer hehren, guten Sache. Aber es wurde ihnen unglaublich viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und deswegen, ich verstehe das immer nicht, wir wüssten ja gar nicht, dass sie... Also, sie existieren ja vor unserer aller Augen und es wird nichts so sehr ergründet wie die Seele von den Leuten, die bei jeder Gelegenheit ganz laut schreien und sich möglichst menschenverachtend äußern. Und doch, das glaube ich auf jeden Fall.
Ich glaube,
denn haben wir einmal in den letzten 2 Jahren, haben wir einmal die Titelseiten gehabt, alleinerziehende, überarbeitete Mutter mit einem Kind, mit Lungenhochdruck, mit einem Kleinkind und das andere Kind in der Schule und jetzt ergründen wir die Seele und Gefühle von dieser Gruppe? Nein. Das Gesundheitspersonal wurde gerade noch, zu Recht, sehr hochgestellt, aber dass das als Gegensatz dasteht, was sagt denn das über eine Gesellschaft, dass wir sagen, die vor den Krankenhäusern demonstrieren, die Leute bespucken. Wir haben jetzt den Fall gehabt, dass Reifen aufgeschlitzt worden. Und die in den Krankenhäusern arbeiten, die tun wir jetzt so mal als halbwegs gleichwertig gegenüberstehen öffentlich. Und das finde ich nicht richtig.
Das ist, finde ich, auch nicht richtig. Das ist auch nicht mein Punkt. Ich glaube, dass das jetzt entweder, hab ich mich ungünstig ausgedrückt oder Sie benutzen gerade einen rhetorischen Trick. Mein Problem ist eher, dass wir... Ich muss jetzt das blöde Wort von der Cancel Culture mal nehmen, dass es die gibt als polemischen Kniff in der Auseinandersetzung, den gab es früher so vielleicht nicht, das kann ich nicht so genau beurteilen, würde mich mal interessieren, ob dem nachzugehen, ob das schon immer ein rhetorischer Kniff war, dass man eben sich nicht mehr mit den Leuten und den Argumenten auseinandersetzt, sondern a priori sagt, mit dir rede ich nicht. Oder wenn du das denkst, dann denkst du auch das und dann gehörst du dazu und dann bist du für mich raus. Und das machen, das müssen sie mir, also das ist jedenfalls mein Eindruck, das machen alle heute. Dieses Mittel, also diese Waffe, nenne ich das jetzt mal, hat jeder parat, immer zu sagen, du hast das gesagt, dann bist du der einer von denen, dann muss ich mit dir gar nicht mehr reden, weil dann weiß ich nämlich schon alles über dich.
Zwei Sachen dazu. Das eine, ich würde es trennen voneinander. Das eine ist, ich würde dem überhaupt nicht zustimmen, dass man sich mit den Argumenten nicht auseinandergesetzt hat. Ich glaube, nichts, also ist mehr durchgekaut als jedes einzelne dieser Argumente auf inhaltlicher Basis. Der Totimpfstoff, der kein Totimpfstoff ist, wie ich beim Professor Kramer gelernt habe, sondern aus irgendwelchen Mottenzellen hergestellt ist, aber andere Geschichte. Wie das mit Schwangeren ist, wie Triage funktioniert, wie Intensivstationen funktionieren, wie ein mRNA-Impfstoff funktioniert, was ein Spike-Protein ist, keine Ahnung, was in diesen Grippeimpfstoffen drin ist, hat sich bis jetzt nie interessiert. Über diesen Corona-Impfstoff weiß ich alles, weil es hunderte Videos, Artikel, Erklärtexte dazu ist, weil sich die Granden der Wissenschaft jeden Tag hinstellen, in das in zig Sprachen erklären, durchargumentieren, weil wir hunderte, stimmt das? Nein, es stimmt nicht. Hier ist ein schönes Video animiert und alles, warum es nicht stimmt. Also es wird sich auf inhaltlicher Ebene auseinandersetzen. Es geht dem ideologisierten Teil dieser Corona-Leugnerinnen geht es nicht darum, sich inhaltlich auseinanderzusetzen, sondern geht es um etwas ganz anderes. Da geht es um dieses Dagegensein, da geht es darum, auch ein Geschäftsmodell zu entwickeln, Relevanz zu bekommen und so eine Frontstellung zu haben. Aber es funktioniert ja nicht in der Auseinandersetzung mit diesen Leuten.
Glauben Sie, um sozusagen das Thema unseres Abends und Ihres Buches abzubinden, dass dieser Corona-Maßnahmen-Protest eine Initialzündung sein kann für ein Erstarken dieses radikalisierten Konservatismus, so wie im Osten seinerzeit die Flutkatastrophe ein Erstarken bestimmter rechter Bestrebungen war, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann die Pegida-Bewegung hat da ihre Wurzeln, und wie die sogenannte Flüchtlingskrise ein Erstarken der AfD zur Folge hatte.
Nein, weil ich glaube, dass es unterschiedliche Dinge sind. Ich glaube, dass es unterschiedliche Milieus sind. Die Corona-Leugner, Anti-Maßnahmen, wie auch immer man es jetzt labelt, Szene ist nicht aus dem Nichts gekommen, sondern ich würde sie binden an die Montagsmahnwachen, ich würde bei Pegida schauen, ich würde hier in diesem, also hier glaube ich, dass das sinnvoll ist, eine Brücke zu schlagen, und gibt schon Leute, die das machen, vor allem wenn man sich bei so Einstellungsstudien anschaut von den Leuten, die da mitgehen, die ein generelles Misstrauen in den Staat haben. Das würde ich aber trennen von dem, was auf parteipolitischer Ebene im Bereich des Konservatismus passiert.
Also dort sind Sie ein bisschen optimistisch.
Ich bin immer optimistisch.
Toll. Frau Strubel, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Das nächste Mal, wenn es das gibt, ist am 17. Januar, da kommt Grit Lemke, die ein bemerkenswertes Buch geschrieben hat, Kinder von Heu, ein dokumentarischer Roman über ihre Heimatstadt Hoyerswerda und was da passiert ist. Frohe Weihnachten, guten Rutsch, bleiben Sie gesund. Bis dann. Danke, tschüss.
Radio 1, nur für Erwachsene.